wir setzen die Anbetung jetzt mit anderen Mitteln fort, sprich, wir sammeln die Kollekte ein. Es ist auch eine Möglichkeit, Gott anzubeten, indem man ihm zurückgibt von dem, was er uns gegeben hat. Ich habe mich mit dem Titel der Predigt heute etwas schwer getan. Der Arbeitstitel, der unten hängt, heißt 3 Punkte in den Himmel. Man könnte die Predigt auch nennen, die Gebote Gottes, wozu eigentlich? Und da habe ich mir ein kleines Quiz ausgedacht. Also, die Gebote Gottes, vor allen Dingen im Alten Testament, sind willkürlich gewählt, damit Gott den Gehorsam der Menschen sehen kann. Das ist die Option A. Also Gott hat einfach Gebote festgelegt, um zu sehen, ob der Mensch sich dran hält. Und die Möglichkeit B ist, die Gebote Gottes, vor allem im Alten Testament, sind eine liebevolle Hilfestellung für den Menschen. Wer ist für Option A? Gott hat sich einfach Dinge ausgedacht und gesagt, das ist ein Gebot, damit er sehen kann, ob die Menschen gehorsam sind. Wer ist dafür? Keiner. Muss ich da mal ganz ehrlich fragen. Also, Paradies, esst dieses Obst nicht. Nebenbei, meine Mutter hat immer was ganz anderes gesagt, aber okay. Na gut, ich sehe schon, ich kann euch nicht überzeugen. Die Gebote Gottes sind eine liebevolle Hilfestellung für den Menschen. Wer denkt das? Okay, die Mehrheit. Bevor wir da tiefer einsteigen, bitte ich mal kurz dafür. Vater, danke, dass du hier bist, dass du Herr bist und dass du seit vielen tausend Jahren die Geschicke und das Schicksal der Menschheit bestimmst. Danke dafür, dass du immer und immer wieder eingegriffen hast in diesen Weltenlauf und auch bei einzelnen Menschen. Und wir beten dafür, dass wir das heute besser verstehen, damit wir dich besser verstehen und damit du an unserem Herzen wirken kannst, damit wir dir ganz nahe kommen. Amen. Also, die Gebote Gottes, habt ihr gesagt, vor allem im Alten Testament, sind eine liebevolle Hilfestellung für den Menschen. Es gibt einige Leute, die sagen, na gut, im Alten Testament, da hat Gott einfach Dinge festgelegt, das ist relativ willkürlich. Wenn man etwas tiefer einsteigt, dann merkt man, dass es eben nicht dieser erhobene Zeigefinger ist, sondern wirklich eine Handreichung von Gott zu den Menschen. Wenn man die Gebote mal durchschaut, beispielsweise esst kein Schweinefleisch. Na gut, zu der Zeit, als dieses Gebot gegeben wurde und die Juden sich dran halten sollten oder die Israeliten, da war Schweinefleisch einer der größten Überträger von Parasiten und anderen ungesunden Dingen, einfach weil es sehr anfällig ist, dagegen verdorben zu werden und sich schlecht konservieren lässt. Viele andere Dinge, die wir im Gesetz lesen, sind ebenfalls sehr, sehr sinnvolle Hilfestellungen, Hygieneregeln und so weiter. Also, wenn man das mal so durchliest, da ist eine Menge drin. Ich werde jetzt als erstes mal die 10 Gebote anschauen. Die 10 Gebote sind der Klassiker, Quintessenz zusammengefasst, was Gott dem Menschen so aufgegeben hat. Und ich behaupte, dass hinter jedem einzelnen Gebot etwas steht, wo Gott dem Menschen ein Hindernis aus dem Weg räumen möchte. Ein Hindernis, das verhindert, dass der Mensch Gott erkennt. Etwas, was sich zwischen Gott und den Menschen schieben kann. Erstes Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Wenn jemand andere Götter hat, was passiert dann mit seiner Beziehung zu dem einzig wahren, lebendigen Gott? Nun gut, sie wird abnehmen, sie wird schwinden. Die anderen Sachen werden wichtiger. Es ist relativ offensichtlich, dass dieses Gebot gegeben ist, um den Menschen bei Gott zu halten. Das 2. Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Wenn man da einsteigt in den Text und nachliest, dann steht da, du sollst dir kein Bild machen, also nicht so ein Bild wie dieses Foto, sondern eine Vorstellung. Ja, ich habe ein Bild von, okay, ich sage mal einen Namen, Abdullah Machoda. Stellt euch den Menschen mal vor. Und? Ihr habt sofort ein Bild vor Augen. Er ist wahr.
wahrscheinlich etwas dunkelhäutiger, er hat dunkle Haare, je nachdem, wie ihr seid, aber ihr macht euch sofort ein Bild von diesem Menschen. Alleine wegen seines Namens. Und genau das ist hier angesprochen. Wir sollen uns von Gott kein Bild machen. Keine Vorstellung davon, wie er ist. Weil irgendwann würden wir dieses Bild anbeten und nicht mehr den Gott, der dahinter steht. Das dritte Gebot, und ihr merkt schon, ich orientiere mich nicht an der katholischen, sondern an der orthodoxen Zählweise, für diejenigen, die katholisch waren, egal. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, da komme ich ganz zum Schluss drauf zurück. Das vierte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Ja, ist das jetzt nicht so ein, Gott hätte gerne einen von sieben Tagen, wo du in die Gemeinde kommen sollst oder sonst? Nein, ist es nicht. Es ist gut für den Menschen. Warum? Wenn man ununterbrochen arbeitet, arbeitet man sich auf. Irgendwann kann man nicht mehr und man findet vor allen Dingen auch keine Zeit dafür, Zeit mit Gott zu verbringen. Die Chinesen haben vor einiger Zeit ein interessantes Experiment gemacht. Die haben gesagt, diese 7-Tage-Woche, das ist einfach nur westliche Kultur und das machen wir anders. Wir sind wesentlich produktiver. Wir sehen auch, dass der Mensch eine gewisse Pause braucht, aber wir machen alle 10 Tage. Dadurch steigert der Kommunismus die Produktivität des Volkes um, kann er selber ausrechnen, Hannes, wenn wir statt der 7-Tage-Woche mit einem Tag Pause auf die 10-Tage-Woche mit einem Tag Pause gehen, dann haben wir eine Steigerung um. Gut. Also ungefähr 5 Tage Arbeitstage auf 8 Arbeitstage, auf 9 Arbeitstage, okay, um 80% gesteigert. Dankeschön, ich liebe das, dass du hier bist. Nicht nur wegen Sport und so. Also, haben die Chinesen gesagt, damit kriegen wir die Produktivität hin. Und was ist passiert? Die Produktivität hat abgenommen. Warum? Waren die alle feindlich gesinnt im Kommunismus und haben das Ganze sabotiert? Nein, die wurden einfach schlapp und müde und wesentlich öfter krank. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er viel leisten kann und zwischendurch dann auch mal eine Pause braucht. Und diesen Tag brauchen wir, um Zeit mit Gott haben zu können. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, das heißt dann im Original weiter, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Auch das ist ein Gebot, wenn man gegen Vater und Mutter rebelliert und Vater und Mutter sagt, ihr habt in meinem Leben nichts mehr zu suchen oder die hinten ansetzt, wie wird dann die Beziehung zu Gott aussehen? Auch nicht wesentlich besser. Das heißt, Vater und Mutter zu ehren, ist ebenfalls ein Gebot, das einen bei Gott halten wird. Bei den nächsten 5 Geboten ist das noch wesentlich offensichtlicher. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Das sind Taten, wenn man ein Herz hat, das so ist, dass man sagt, ich bringe dem jetzt um oder ich gehe fremd oder solange mich keiner sieht, ist es ja kein wirklicher Diebstahl. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, dass das Dinge sind, die einen von Gott wegführen und die letztendlich deine Seele zersetzen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Das ist übrigens interessant, das heißt, du sollst nicht morden. Viele Bibelübersetzungen übersetzen, du sollst nicht töten. Der Originaltext sagt wirklich morden, also in böswilliger Absicht jemand Wehrloses um die Ecke bringen. Selbstverteidigung steht hier nicht zur Debatte. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Markt, Vieh oder alles, was dein Nächster hat. Also all diese Gebote, wenn man was begehrt, wenn man es unbedingt will. Ich will so dringend das, was er hat, sein Betrieb. Ich habe hier diesen 2-Mann-Betrieb und er hat 50 Leute, 50 Mitarbeiter. Und ich will das mehr als alles andere. Na, Beziehung zu Gott beeinträchtigen würde. Ja. Okay, also diese 10 Gebote, die sind im Wesentlichen dazu gegeben, und die anderen Dinge auch, die wir so im Alten Testament lesen, um den Menschen zu helfen, liebevolle Hilfestellung von Gott. Wenn du danach lebst, dann wirst du ein besseres Leben haben. Jetzt habe ich soweit okay? Sehr gut. Auf der Seite bin ich zur katholischen Zählung wieder übergegangen, deswegen habe ich die 5 zweimal. Also, dann sind es doch 10. Gut, aufgepasst. Dankeschön. Gut, aber jetzt zu diesem dritten Gebot nochmal. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und zu dem müssen wir etwas mehr sagen, weil das nicht ganz offensichtlich ist, was eigentlich in diesem Gebot gemeint ist. Ich habe im Religionsunterricht gelesen und gelernt, dass das heißt, man soll den Namen Gottes nicht aussprechen. Wer von euch hat das auch gelernt? Man soll nicht sagen, oh Gott, oder? Okay, doch einige. Man soll nicht fluchen, war eine andere Übersetzung, du sollst nicht fluchen. Und besteht aber nicht. Warum nicht? Also, zum einen, wenn das heißen würde, du sollst den Namen Gottes nicht aussprechen, dann wäre das einzige Gebot, das die Juden perfekt gehalten haben. Das macht mich misstrauisch. Alle anderen haben sie immer und immer wieder gebrochen in ihrer langen Geschichte, weil sie abgefallen sind, weil sie verführt wurden. Wir haben ja jede Menge Beispiele in der Bibel, was geschieht, wenn man sich von Gott abwendet. Aber das andere ist auch, wenn wir sehen, es sind liebevolle Hilfestellungen für den Menschen und dann den Namen Gottes nicht aussprechen. Was ist das für ein Vater, wenn ich seinen Namen nicht sagen darf? Das ist sehr, sehr seltsam. Oder auch, hat Gott ein Problem mit seinem Ego? Ja, wenn man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass er dann plötzlich sagt, also, hör mal, das ist jetzt ein bisschen viel. Oder, ja, ist alles sehr seltsam. Wenn man darüber nachdenkt, was heißt das eigentlich? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Versuchen wir mal das mit einem Vergleich. Da sagen wir mal, darf ich dich mal als Vergleich nehmen? Gut, also, damit es nicht immer anders ist. Stellen wir uns vor, Gerd ist Herrscher von Aichach und er ist reich, bekannt und er hat sehr viele Geschäfte und dann stellt er mich als Prokuristen ein. Dann bin ich berechtigt, in seinem Namen zu sprechen. Dann treffen wir uns morgens und er sagt, okay, pass auf, folgende Dinge müssen in meinem Geschäft geregelt werden. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und du bist Prokurist, du bist bevollmächtigt und beauftragt, in meinem Namen hinzugehen und das alles zu machen. Und das sind gute Dinge, wie hier 2 Leute mehr einstellen und hier brauchen die eine Klimaanlage, ich weiß nicht, wie ich darauf gerade komme, aber brauchen die eine Klimaanlage und ja, seine Geschäfte zu ordnen in seinem Namen. Und ich gehe dann raus und sage, okay, ihr 5, ihr wisst, ich bin Prokurist und er hat mich beauftragt, für ihn zu sprechen. Ihr 5, ihr gebt künftig 10% von eurem Gehalt an mich ab. Und da drüben, da sind 30 Leute in einer Firma, da propfen wir nochmal 10 zusätzlich rein. Ich mache also ganz andere Sachen, wie die, zu denen er mich beauftragt hat. Warum werden die Leute das machen? Weil ich in seinem Namen unterwegs bin. Aber ich missbrauche seinen Namen zu etwas Eigenem. Ja? Gut. Darum geht es in diesem Gebot, dass Menschen den Namen Gottes genommen haben und andere Menschen dazu gebracht haben, Dinge zu tun, die Gott so nie gesagt hatte. Entweder aus ganz schlechten Motiven, weil sie selbst Macht, Einfluss oder Reichtum haben wollten, oder auch, weil sie das einfach missverstanden haben. Ich rede nicht davon, wenn wir irgendwo jemanden sehen, der sehenden Auges ins Unglück läuft, in den Abgrund läuft, dass wir den laufen lassen sollen. Darüber rede ich nicht. aber ich rede darüber, dass ich meine persönliche, kleinliche manchmal Interpretation der Bibel anderen überstülpe. Oder, wie gesagt, Menschen, die Macht wollen oder Geld wollen und die sagen, im Namen Gottes musst du Folgendes machen. Die Kirche hat eine gewisse Historie in dieser Richtung. Ablassbriefe, lange Zeiten, in denen dem einfachen Gläubigen, demjenigen, der eine Beziehung zu Jesus hat, abgesprochen wurde, dass er diese Beziehung haben darf, sondern er muss zu einem Spezialisten kommen und dieser Spezialist nimmt Geld dafür, um die Vermittlung zu Gott zu übernehmen. Das ist im Namen des Herrn, deines Gottes, missbrauchen. Und das ist etwas, was uns von Gott fernhält. Denn wir werden diesen fordernden Gott oder diesen fernen Gott nicht so lieben können, wie wir eigentlich sollten. Macht das Sinn? Also wir sehen in diesen 10 Geboten und in den anderen Geboten auch das liebende Werben Gottes, die ausgestreckte Hand, um einem zu helfen. Jetzt der zweite Teil des Quizzes. Der Zweck der Gebote ist, sie zu halten, damit man das ewige Leben hat. Oder der letzte Zweck der Gebote ist, den Menschen zur Gnade zu treiben. Jetzt mal alle Gebote halten und dann ist man gerecht und auf der richtigen Seite. Wie klingt das? Ist das nicht verführerisch? Anstrengend. Ist das nicht verführerisch, obwohl es anstrengend ist? Nein. Ihr schüttelt alle den Kopf, aber es gibt viele Leute, die ich kenne, die zumindest ein Stück weit so leben. Ihr erinnert euch an mein kleines Schauspiel zu Beginn. Es gibt so viele Leute, die versuchen, sich das Geschenk zu verdienen. Ich muss noch ein ganz klein bisschen dazugeben. Letzter Zweck der Gebote ist es, den Menschen zur Gnade zu bringen. Ein paar Bibelstellen aus dem Römerbrief. Römer 3, Vers 20. Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Übersetzungshoffnung für alle. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Die Pharisäer waren der festen Überzeugung, dass das genauso gemeint ist. Halte alle Regeln, halt sie besonders gut, halt sie ein bisschen besser als die anderen und dann bist du auf dem Weg ins ewige Leben. Und wir hatten dann ergänzende Auslegungsvorschriften definiert, 254 Gebote, 366 Verbote. Wir haben gesagt, no, wenn du das alles hältst und immer die ganze Zeit, dann bist du im Himmel dabei. Wenn nicht, kannst du noch ein bisschen geben. Und ja, also das war sehr, sehr viel, was sie dazu definiert hatten. Aber die waren der festen Überzeugung, halte alle Gebote, leiste und du bist dabei. Und dann begegneten sie diesem Rabbi, diesem Furchtbaren. Wir lesen es in Matthäus. Und er sah diese Einstellung, dass die Rabbiner, dass die gängige theologische Schule damals dachte, alles halten und du verdienst dir den Himmel. Und er sagte, hört mal, ihr habt gehört, zu den Alten wurde gesagt, du sollst nicht töten. Ich sage euch, wer auch nur wütend ist auf seinen Bruder, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, nichts nutzt, der muss vor dem Hohen Rat. Wer sagt, du Narr, der ist des ewigen Feuers schuldig. Und dann führt er das weiter aus und sagt, ihr habt gehört, es wurde gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Pharisäer, ja, machen wir nicht. Wir haben nämlich definiert, wenn sie mir nicht mehr gefällt, dann entlasse ich sie mit einem Scheidebrief und dann ist es kein Ehebruch. Sagt Jesus, pass mal auf, wenn ihr nur eine Frau anschaut und im Hinterkopf irgendwo dieses Begehren hochkommt, dann seid ihr genauso schuldig, als hättet ihr die Ehe gebrochen. Also Jesus weitet diese ganzen Dinge aus auf die Herzenseinstellung, von der praktischen Tat rüber auf, und wenn du in deinem Herzen dies und jenes hast, dann bist du schuldig, um den Pharisäern den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Wann auch immer du glaubst, du könntest dir durch Einhalten der Gebote, und das sieht ja keiner, was in meinem Hinterkopf ist, und eigentlich bin ich gar nicht so schlecht, dann liest mal diese Passagen, wo Jesus sagt, du hast das falsch verstanden, du glaubst, du kannst es dir verdienen, du kannst es dir nicht verdienen. Und damit du das verstehst, machen wir jetzt das Limit ein bisschen höher. Vorher hieß es, du sollst nicht töten. Jetzt heißt es, wenn du drüber nachdenkst. Vorher hieß es, du sollst nicht die Ehe brechen. Jetzt heißt es, du guckst einer an und denkst, wow. Jetzt schau mal, ob du das schaffst. Also Jesus macht das ganz klar, was Paulus später im Römerbrief so formuliert: Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Und etwas später beschreibt er das noch genauer im Römerbrief. Da schreibt er, ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Denn würde es da nicht heißen, du sollst nicht begehren, ich wüsste nicht, dass mein Begehren Sünde ist. Das heißt, diese ganzen Gebote sind zum einen sinnvolle Regeln, aber zum anderen halten sie uns auch einen Spiegel vor. Sie zeigen, hey, du kannst nicht aus eigener Kraft gerecht werden. Das ist genau der Eindruck, den wir heute hatten. Der passt so wunderbar dazu. Das ist die Predigt in Kurzform. Wenn du mit Sünde kämpfst, wenn du damit kämpfst, dass du das Böse tust, was du gar nicht tun willst, und nicht weißt, wie komme ich denn dazu, und schon verzweifelt bist, dann ist hier die Antwort. Seit das Gesetz mit seinen Geboten in die Welt kam, wurde die Sünde in mir lebendig. Das, was verboten ist, das ist attraktiv. Ich esse gar nicht so gerne Äpfel, aber wenn sie im Nachbarsgarten wachsen, mache ich eine Ausnahme. Und dann sagt Paulus, das Gute, das ich mir vornehme, das tue ich nicht. Das, was ich verabscheue, das tue ich. Ich habe den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich unglückseliger oder ich elender Mensch, wer wird mich aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Also das Gesetz hält mir den Spiegel vor und zeigt mir, du kannst es nicht. Und dann kommt die Erlösung. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Ich sage nicht, dass wir tun sollen, was auch immer uns in den Kopf kommt, und dass wir diese Regeln nicht halten sollen. Das sind gute Regeln, deswegen habe ich am Anfang herausgestellt, dass sie gut sind für den Menschen. Aber ich sage, dass der Versuch, das aus eigener Kraft zu tun, zum Scheitern verurteilt ist, dass du eine Verwandlung brauchst. Du brauchst einen neuen Motor. Und du brauchst, dass du all diese Dinge, dieses Ich trage noch ein bisschen dazu bei, dass du das hinten ansetzt und stattdessen aus dieser Beziehung und dieser Gnade lebst. Deswegen ist übrigens dieses dritte Gebot, und dass Menschen aus diesem dritten Gebot versucht haben, eine Herrschaft zu machen. Ich spreche im Namen Gottes und bitte komm zu mir, ich vertrete dich dann vor Gott und so. Ist das so gefährlich und so kontraproduktiv? Weil, wenn du nicht weißt, dass du willkommen bist, dass der Vater dasteht, offene, liebende Arme und sagt, bitte komm zu mir. Ich weiß, du hast da noch Probleme. Ich weiß, Kind, aber du kannst zu mir kommen und gemeinsam werden wir dein Leben in Ordnung bringen. Wir werden es aufräumen. Du wirst dich freuen in der Ewigkeit. Aber hier in diesem Leben kann schon Heilung sein und Befreiung. Wenn du das nicht weißt und stattdessen irgendwo traurig draußen stehst, weil jemand gesagt hat, du darfst das nicht, du musst erst, dann wirst du da nur ganz schwer rauskommen. Deswegen ist das so schädlich. Jesus, danke dafür, dass dein ewiges Wort und deine ewigen Gebote nach wie vor gültig sind. Danke aber auch dafür, dass du gesagt hast, ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzulösen, auch nicht einen ganz kleinen Buchstaben davon. Ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Danke dafür, dass du uns diese Last abgenommen hast. Danke, dass du das Gebot und Gesetz vollkommen erfüllt hast und dass wir unser Leben und unsere Schwierigkeiten und unsere Kämpfe auflösen können, dadurch, dass wir zu dir kommen, an deiner Hand gehen, in deinem liebenden Arm uns fallen lassen. Danke dafür. Und ich bete dafür, dass das bei jedem von uns wahr wird und noch wahrer wird, dass wir wahrhaftig werden, durchdrungen und durchleuchtet von deiner Gnade. Amen. Ja, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Wir haben noch Zeit, sollen wir noch ein bisschen was singen?